Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück und aus dem Laufen.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Und oh, der ist noch besser. Besser als am Freitag.
Oh, der zieht immer noch mehr durch. Oh, warm.
Ist das höflich, was ihr jetzt macht?
Ja, vor allem, die wissen ja nicht, unsere Hörer, was wir hier gerade muffeln.
Wir muffeln nämlich einen gedeckten Apfelkuchen oder sag mal Apfeltorte. Apfeltorte.
Eine gedeckte Apfeltorte.
Oh. Und Christine am Freitag, weil ich rede ja so ungern drüber, ne, weil es gibt eigentlich wenig Gründe, das zu feiern, aber es ist so, ich hätte am Freitag Geburtstag. Ja, jetzt ist es raus, es ist durch. Ja.
Und deshalb, und Christine hat Tilly einen gedeckten Apfelkuchen gemacht.
Hätte dich nämlich gewünscht und Christine hast du super gemacht.
Ja.
Und da ist immer noch was da.
Ja. Und ganz ehrlich,
na?
Die meisten Kuchen werden ja irgendwie pappig, aber dieser Kuchen
wird immer besser.
Und irgendwie haben wir gedacht,
ja.
Heute ist Sonntag, wir haben einen Podcast.
Und weil wir so nett sind,
ja.
Fressen wir euch was vor.
Ja. Und wir haben so schön viele Rückmeldungen auf unser letztes Thema gekriegt, das fand ich ganz lustig. Weil Romantik habe ich eigentlich gedacht, ja, nimmt der eine oder andere so, ja.
Ja.
Klappt bei mir auch nicht, alles gut. Und siehe da, ne? Da waren witzige Situationen dabei. Als dort die gesagt haben, ja, die Versuche sind zwar da, aber so richtig.
Ja, es ist nicht jeder so ein Romantiker wie ich, das ist so. Ach, Leute, ja, aber. Und das machen wir einen krassen Cut sozusagen. Ne?
Ja, das Gegenteil von jeder Romantik.
Genau, ist
das,
Panik.
Das, jede Romantik echt sprengt, ist eine Panikattacke.
Ja.
Und drauf gekommen sind wir eigentlich, weil Tilly hat, wo war das, wo hast du...
Ich bin ja bei einer Firma als Betriebspsychologe tätig, bei Iteratec, das ist ein Softwareunternehmen, die entwickeln so ganz viel Richtung Software und KI und all diese Sachen. Und da gibt es.
Aber keine Sorge, sie darf schon Tilly da nicht ran.
Nee, um Gottes Willen. Aber das Schöne ist bei den Kollegen und Kolleginnen, die sind von Hardware genauso, also haben mehr oder weniger genauso viel Ahnung wie ich. Software, das geht gut. Ne? So Programme schreiben, das sind sie sensationell und richtig toll.
Trotzdem sollen sie nicht an keinen Computer lassen. Nein, das ist nicht wahr. Tilly kennt sich inzwischen schon ganz gut damit
aus. Ja,
das
geht. Ja, doch.
Ich bin der Dinosaurier.
Ja. So, und da gibt es eine Gruppe von Kollegen, Kolleginnen, die kümmern sich um die psychische Gesundheit von den anderen Kollegen. Das nennt sich auf gut Englisch Mental Health, Mental First Health Care, so MHFA, so.
Du musst doch irgendeine englische Abkürzung.
Ja, so, das muss ich auch mal auswendig lernen. So, und für die Kolleginnen und Kollegen habe ich so eine Mini-Fortbildung über eine halbe Stunde über Panikattacken.
Mhm.
So, und damit bin ich sowieso im Thema drin und ich finde das spannend, weil es gibt jetzt, ich steige einfach mal so ein, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass fast jeder fünfte Erwachsene in Deutschland schon mal eine Panikattacke gehabt hat oder auch haben wird. So. Ist also durchaus eine Sache, die nicht so selten ist.
Also ich habe auch gelesen, es ist die am weitest verbreiteste, ist eine grammatikalische Nummer.
Erstmal nochmal ein bisschen.
Also dass diese psychische, wie soll man sagen, Auffälligkeit oder so, dass die am weitesten verbreitet ist, dass also fast jeder, die mal irgendwann hat.
Ja, so.
Ob
das
nun als Kind oder, also es ist keiner davor gefeit. Du kannst auch durch dein Leben geschritten sein und die erste Panikattacke mit 92 haben. Also,
ja. Und auch ich in meinem jungen Leben hatte schon mal eine Panikattacke und damit steigen wir mal ein. Das ist schon lange her. Da war ich beim Fernsehen beschäftigt und wir haben hinter einer Aufzeichnung noch ein bisschen gefeiert habe ich mitgefeiert. Wenig, so gut wie gar kein Alkohol, weil wir wollten ja, Annika und ich, am nächsten Morgen in die Schweiz fahren. Und von Hamburg in die Schweiz ist ja ein Stückchen so.
Mit dem Auto.
Mit dem Auto, genau. Das heißt, ich habe den ganzen Tag im Fernsehen dort gearbeitet, abends noch ein bisschen gefeiert und dann irgendwann Mitternacht nach Hause und dann so 3-4 Stündchen vielleicht geschlafen, dann noch ein bisschen Auto gepackt und das war noch dunkel, das war's ja. Dann sind wir losgefahren, wir beiden. Und dann hatte ich auf der Autobahn plötzlich das Gefühl, Scheiße, wo waren denn jetzt die letzten Kilometer? Wo waren die letzten Minuten? Was ist da los? Und da schoss, und das ist so typisch, da schoss plötzlich eine Panikattacke rein. Also schweißnasse Hände, Herz schlagen bis in den Kopf rein, Denkleere, Blockade, all das, was man sich so vorstellt, kommen wir nachher nochmal zu. Ich bin rechts rangefahren und Annika, was ist los? Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich steig mal ein bisschen aus und guck mal, ein bisschen gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's wieder. Es ging nicht wirklich. Und in der Schweiz gibt's ja viele Tunnel, ne? Und da weiß ich noch, und der erste Tunnel und wieder so klein und so eng und auch dunkel. Und da kam schon die zweite Panikattacke. Und dann haben wir uns dann mit Annika's Hilfe dann Schritt für Schritt dann bis zu unserem Hotel dann durchgearbeitet. Mhm. Und ja.
Red mit mir.
Okay. Ja, so, ja. Und dann, und das war so, das war so eklig. Und ich hab's, wie jeder, der zum ersten Mal eine Panikattacke bekommen hat, das wirst du nie vergessen. Und da kam bei mir schon etwas hoch, wo ich lange dran zu knabbern habe, zum Teil heute auch noch manchmal so ein bisschen diese Angst vor der Angst. Also ich möchte nie im Leben wieder genau so etwas erleben. Ne? Und seitdem, ich fahre sowieso ungern Auto, ich fahre nicht so gerne schnell Autobahn, ist so, auch ohne Panikattacke ist nicht so meins, aber da war die erste Zeit, war wirklich schwierig. Ne?
Und wir haben es auch nie wieder gemacht. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde. Das haben wir vorher und hinterher nie gemacht. Wir haben immer einen Autozug irgendwie in die Ecke genommen, wenn wir denn dahin wollten irgendwo. Also einmal kreuz und quer durch Deutschland haben wir eigentlich doch nie gemacht. Nö. Das hat uns geritten, das da zu machen.
Weiß ich auch nicht. Wir sind bis zum Nordkap gefahren.
Ja,
wir sind
aber bis in aller Ruhe.
Ja, ganz nicht. Das war einfach du.
Und nur so 200 Kilometer.
Also darf ich mal schon sagen, so. Da waren wir beide, oder ich zumindest, war da noch ein bisschen, auch noch ein bisschen jünger und irgendwie, oh Gott.
Also ja, ich habe mir da keine nicht Gedanken. Nachgedacht.
Nein, auch sowieso nicht.
Bescheuert.
Aber vielleicht, um das mal, also so war mein, und ihr könnt ja auch für euch mal überlegen, wer so etwas noch nie erlebt hat, sei froh, musst du auch nicht haben. Andere haben es in mehr oder weniger dieser Form auch schon mal erlebt. Und das ist sozusagen die Ursprungsszenerie der ganzen Geschichte. Und du musst einfach aufpassen, dass du da drin nicht hängen bleibst. Und wie gesagt, die Angst vor der Angst, weil es ist lebensbedrohlich. Ne? Also ich habe ja auch Patienten mit Panikattacken, ähnlich wie ich sie auch erlebt habe, ne, weiß ich noch, auch ein relativ junger Mann, der auch auf der Autobahn das bekommen hat und rechts gefahren hat. Und der hat selbst, weil er dachte, er stirbt, hat 112 angerufen. Mhm.
Ja.
Und die haben ihn dann auch mitgenommen und typischerweise in die Aufnahme, EKG, alles gemacht. Alles in Ordnung, alles schick. Mhm. Psycho, ne? So ist das.
Ja, es ist richtig, richtig übel. Also ich hatte das ja auch. Habe das ja auch nicht gekannt, weder als Kind noch als Jugendlicher. Ich habe das auch erst so im Zuge von diesem ganzen Krankheitskram.
Ja.
Da hatte ich so ein paar solcher Situationen. Und also unter den dümmsten und blödesten Voraussetzungen und in die beknacktesten Momenten, ne? Wenn du überhaupt nicht dran denkst, ist wirklich richtig, richtig doof.
Ja.
Ja, ich habe eine hier, da war Christine auch noch dabei. Christine wollte mir die Haare waschen. Und ich konnte so schwer aufstehen und so weiter. Und sie hat mir einen Stuhl in das Bad und dann so vornüber und ins Waschbecken. Und der Boden war relativ nass.
Oh, okay.
Und ich kam weder hoch, dann noch konnte ich von diesem Stuhl aufsteigen. Ich bin immer weggerutscht.
No.
Und anstatt in Ruhe und einen Augenblick und Christine liegt eine Hand drin, ist mir überhaupt kein Problem gewesen. Die war ja da. Bin ich völlig in Panik geraten. Und das ist natürlich bescheuert. Also da hat mich auch dieses, was ich eigentlich immer habe, dass ich entspannt bin und denke, wart erst mal ab, nimm den MacGyver, guck mal ganz entspannt, wie du die Situation lösen kannst, hat mich irgendwie verlassen und dieses Gefühl wie so ein blöder Käfer auf dem Rücken, der sich nicht bewegen kann, das hat mich irgendwie völlig umgehauen.
Das ist dieser Kontrollverlust, ne?
Ja.
Du hast es nicht mehr unter Kontrolle, und das ist...
Und es kommen so ein paar Sachen dazu. Stress, Nerven sowieso angespannt, nicht gut geschlafen, irgendwie ist alles in Aufruhr, dein Stresspegel ist sowieso schon richtig groß und ich war dann auch noch so richtig, denn Haare waschen war immer eine mega ist eine mega Geschichte für mich, dann Bad und da stehen und all diese Dinge, also das ist nicht, ne?
Nee. Okay. Ja. Aber jetzt kommt ein Beispiel, was noch relativ aktuell ist bei mir. Jetzt outen wir uns hier mal. Ja. Die mich so ein bisschen länger kennen, die erinnern sich vielleicht noch. Ich hatte ja eine ziemlich große Schilddrüse. Und die war so groß, das werde ich nie vergessen. Da hatte ich bei RTL fürs Fernsehen ein Interview gegeben, vor der Kamera. Und da haben hinterher besorgte Zuschauer angerufen, unter anderem auch ein Arzt. Also der hat hier, der muss unbedingt mal was mit seiner Schilddrüse machen und so. Und auch der Arzt, ne? Der hat mich hinterher die Redaktion angerufen. Ja, also Herr Thiel, ich wollte Sie nur sagen. So und so. Und dann denke ich, nee, wenn die Leute mehr auf die Schilddrüse gucken als auf das, was ich sage, dann kann es nicht nach. So lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann entschlossen, eine Schilddrüsen-OP zu machen. Und das war, lief auch alles gut, sieht auch jetzt alles ganz schick aus. Aber der Moment, das war auch eine One-Day-Surgery. Also ich bin dann einen Tag rein ins Krankenhaus, habe da dann übernachtet und am nächsten Tag wieder raus. Aber wie das so ist, morgens um 6 oder 7 dann in die Klinik und sie dürfen nichts essen, sie dürfen nichts trinken. Dann stundenlang da erstmal warten, bis du aufgenommen wirst. Dann kriegst du da dein Flügelhemdchen an und dann war es auch ziemlich kalt und kühl und das hat Stunden gedauert. Und ich lag dann da auf dieser komischen Pritsche da. Oh Gott, und dann war ich nachher in diesem Narkosevorbereitungsraum und dann nochmal wieder und nochmal getütelt und nochmal, ach, alles mögliche. Und dann denke ich, was ist denn mit meinen Beinen los? Die haben sich plötzlich selbstständig gemacht. Das heißt, ich lag da und ich bekam meine Beine nicht mehr in den Griff. Weil die
haben jetzt wieder Arge gemacht,
aber so, schlimm. Aber richtig schlimm. Und da kam der Narkosearzt und sah das dann so. Und er sagt, ich fürchte, ich habe so eine Panikattacke. Ja. Ach, Sie sind ja so in 10 Minuten, eine Viertelstunde dran. Das halten Sie da aus. Na, was soll ich tun? Ne? Wir können Ihnen was geben, aber das muss ja nicht sein. Sie sind ja sowieso gleich dran. Ja, so war das dann. Ne? Und da lag also der Zappelfilm.
Oh, echt, mit dem Gemüt eines Schlachters. So.
Genau. Und dann bin ich ja Psychologe genug und ich weiß, was es war. Und ich habe dann versucht, mit der Atemübung, mit der Entspannungsübung, mich da so ein bisschen runterzukriegen. Und werde ich nie vergessen, da lag direkt in Sichtweite von mir lag das EKG. Also ich sah sehr deutlich, wie mein Blutdruck, wie mein Puls war. Und das war alles schon ein bisschen aufgeregt. Und das werde ich nie vergessen. Ich habe probiert, ich will den jetzt runterkriegen. Ich will den Puls runterkriegen. Ich will das alles so ein bisschen harmonisieren. Habe mich dann, was Annika und ich gut machen können, habe mich in so eine Art Tagtraum oder eine Traumreise in unseren Lieblingsgefilden oben in Nordnorwegen auf den Lofoten dann mental verfrachtet und das ging dann auch. So, okay, soweit jetzt die Praxis oder unsere Selbsterfahrung. Ne? Ja. Nun, das Angst an sich ist ja eine sinnvolle Angelegenheit, sonst würden wir wahrscheinlich alle nicht hier mehr sein. Also Angst an sich hat evolutionär die Funktion, dich zu beschützen. Dass du eben aufmerksam bist, wenn irgendetwas nicht so richtig funktioniert. Oder wenn eine Gefahr auflauert und sei vorsichtig.
Naja, also im Ursprung war das so, dass du natürlich, dass alle Sinne Alarm schrien, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kam.
So, dann haben wir keinen Säbelzahntiger mehr, jetzt haben wir also einen Arzt.
Oder die
Steuererklärung.
Oder den Klassiker, der Supermarkt.
Ja.
Das ist wirklich der Klassiker. Die meisten Menschen, das wusste ich gar nicht, aber das ist so, die hat man rausgefunden, die meisten Menschen haben wirklich ihre erste Panikattacke in einem Supermarkt. Mhm. Ne? Stress, womöglich von der Arbeit, wenig geschlafen, Hunger, Durst, so das ganze Programm.
Ja.
Es ist voll, es ist laut, Neonröhre blinkt womöglich. Das heißt, du hast diesen Stethoskop-Effekt da. Und
Stroboskop-Effekt. Also du ja, hast Stethoskop.
Während ich das gesagt habe, habe ich gemerkt, da ist irgendwas ja, nicht in Ordnung nee, mit das Wort.
Das Stroboskop, wie damals in der Disco. Ne?
Ja, genau. Richtig. Also ich hätte ja gleich sagen können, die Disco-Kugel.
So, genau, ne? Dann so, wussten wir das.
Ja, also die Disco-Kugel und irgendwie ist alles ganz furchtbar und Überangebot und du weißt, du musst noch und oh und du musst noch und Kind abholen oder keine Ahnung, was noch alles auf deiner Liste steht. Und auf einmal, zack, völlig out of the blue, ohne Vorwarnung, hast du eine Panikattacke.
Ja. Ja.
Und dann denkst du auch, ja, es ist der Supermarkt, ne? Und dann hast du plötzlich irgendwie die Panikattacke nicht vom Säbelzahntiger, sondern von der Wursttheke. Ja, ist nicht so doll, aber
also es
passiert.
Entgleist praktisch, ne? Also das eigentlich Positive, nämlich dass sich Angst ja schützen soll, sicher das Überleben, das ist entgleist. Das ist also praktisch, es macht einen Fehlalarm. Das ist falsch positiv.
Unser Hirn ist ja sowieso so, dass es Dinge, die wir sehen, du hattest letztes Mal eine Studie erwähnt, bei der es so ist, wenn man Landschaften, Wasser, sowas sieht, dass es einen beruhigt, dass man bis zu 50% weniger Schmerzen auch empfindet. Ja. Das gilt auch für Bilder. Es ist also relativ gleichgültig, ob du jetzt tatsächlich aus dem Fenster guckst oder wunderschöne Bilder anguckst. Das ist der Effekt, den sich auch Filme und so zunutze machen. Das gilt hier ja natürlich genauso. Ja. Also es ist relativ gleichgültig, ob die Gefahr jetzt real ist oder in deinem Kopf nur stattfindet. Du empfindest sie, du hast diesen Fight or Flight Reflex, also fighten, also kämpfen oder flüchten. Mhm. Und meistens flüchten wir dann doch eher. Aber alles ist auf 180, dein Blutdruck, alles ist hochgeklappt und das ist dieser Zustand, der ist höchste Alarmbereitschaft. Ja. Ne?
Vielleicht, wenn ihr mal so einen kurzen Ausflug ins Gehirn. Das Gehirn, da gibt es ein Teilchen, das ist die Amygdala, das ist so eine Art Angstdetektor. Ne? Also die spielt eine zentrale Rolle bei dem Erkennen von gefährlichen Situationen. Und leider Gottes überinterpretiert sie auch manchmal die ganze Geschichte. Und bei einer Panikattacke ist sie überaktiv. Also die feuert so richtig los und feuert als da wirklich Gefahr im Verzug. Und das passiert wirklich nicht rational. Das passiert ganz schnell und ganz unbewusst. Und die Gute, wenn die so in Gange ist, die aktiviert den Hypothalamus. Und der Hypothalamus, das ist so ein Teil, der dann wiederum sowas wie Cortisol und Adrenalin ausschüttet. Cortisol, Adrenalin sind die Stresshormone, die wir haben, die eben genau dieses so, jetzt werden wir alles mobilisieren, damit du dann Fight or Flight, damit du dann noch halt aus der ganzen Situation rauskommst. Das heißt, Herzrasen, Schweißausbrüche, all das, also es ist richtig, richtig Alarm im ganzen Körper. Naja, und dann gibt's noch einen Teil, das ist die sogenannte Insula, hat nichts mit der Insel zu tun, aber so Insula. Und die sorgt dafür, dass wir, und jetzt wird es richtig pervers, körperliche Empfindungen noch besonders doll wahrnehmen, noch besonders
bewusst haben.
Ja, damit es mal so richtig, noch so richtig wehtut. Und die ist auch hyperaktiv, dass wir also normale Körpersignale, was ich, schneller Herzschlag oder ein bisschen schwitzige Hände, oh Gott, ne, jetzt kriegst du einen Herzinfarkt und jetzt, das weiß ich noch, bei meiner Attacke im Auto ist immer das Gefühl, ich könnte das Steuer nicht mehr greifen, weil es ja so glitschig war, wie mit Schmiersache sein. Nicht so schön. Und letztendlich, und dann bin ich auch fast durch, gibt es den präfrontalen Kortex. Und der hilft normalerweise, die Amygdala einzuhören. Der sagt dann, komm mal die Schnauze, ist doch alles gut, ist doch alles
also
schick.
Also das Vernunftzentrum.
So ist es, genau. Aber leider Gottes schafft er das auch nicht. Also entweder dieser präfrontale Kortex, der funktioniert dann auch nicht normal, kann also die Amygdala, diese ganze Angst- und Stressgeschichte nicht kontrollieren, jo.
Okay. Also stellt euch vor, euer Hirn hat ADHS in dem Moment.
So in der Richtung. Guck mal, einen habe ich noch, weil das ist so ein schönes Teil. Das heißt,
wundervoll.
Hör zu, Hippocampus, auch ganz schön. der Hippocampus, der versucht so aktuelle Reize auch so in Kontext zu setzen. Also, ne, das, der müsste normalerweise sagen, komm Baby, du bist nicht in Gefahr, ist doch alles gut, stell dich
nicht
so an. Ist
kein Säbelzahntiger, ist einfach
schick.
Nur die Wursttheke von Rewe.
Ja, aber der pennt auch, der kann also die aktuelle Situation.
Wieso pennt der?
Ich weiß es nicht, frag den. Ich habe keine Ahnung, der hat keinen Bock, der auch nicht schon wieder.
Wahrscheinlich, weil die anderen so aktiv sind,
so.
Dass er irgendwie so.
Also das heißt, der kann auch die aktuelle Situation auch nicht so richtig als ungefährlich einordnen. Du weißt ihn, überhaupt kann gefährlich sein, keine Ahnung, macht doch, was ihr wollt.
Ja, wahrscheinlich sind die anderen so aktiv und haben schon so viel Stresshormone ausgestattet,
ja,
dass die Tätigkeit zurückgeht.
Genau.
Und das wird wahrscheinlich der Grund auch für die Panikattacke sein, dass da dieses Kontrollen, die Vernunft und so, dass die einfach völlig abhanden geht.
Und das ist auch wieder evolutionär. Wenn dir wirklich einer da im Nacken sitzt, ob Säbelzahntiger oder ein böser Mensch, dann wirst du nicht erstmal ein bisschen nachdenken. Was mache ich oder was soll ich machen? Soll ich laufen, nicht laufen? Dann hat er dich schon gleich. Sondern du sollst nur reagieren.
Ja.
So. Und das tut man bei einer Panikattacke, ja. So, also das ist jetzt so einfach in meinen Worten erklärt, was bei uns oben im Gehirn, da ist richtig Alarm, ist richtig was los.
Und wir reagieren ja auch, bevor wir nachdenken. Nicht umsonst haben diese ganzen sogenannten Pranks im Internet diesen Erfolg.
Annika also, liebt die.
Oh, manchmal finde ich das ganz lustig.
Was guckt die da, was kackelt die da, dann sehe ich mir das an und dann bricht wieder einer mit dem, keine Ahnung, mit dem Liegestuhl zusammen oder...
Irgendwie ja, so. Lustig sind diese Sachen, wenn plötzlich Dinge passieren und die Menschen eben reagieren, ohne dass sie nachdenken. Also gerne mag ich die Pranks, wo Menschen sich verkleiden oder als Geister oder sowas plötzlich dann im Bett schweben und so weiter und ihren Ehemann richtig schön verarschen oder Ehefrau mit solchen Sachen und... Oder ganz lustig, habe ich auch gestern gesehen, eine Puppe liegt auf dem Fußboden. Mhm. Wir haben so heimlich einen Faden dran gemacht und die Puppe bewegt sich. Mhm. Und er oder sie sitzt auf dem Sofa und liest irgendwie oder guckt aufs Handy und sieht plötzlich diese Puppe. Die jumpen alle über das Sofa.
Ja,
weil
ja.
Da setzt das auch aus. Du denkst in dem Moment nicht, ach, wer spielt mir hier den Scherz? Nee. Wer hat einen Faden an die Puppe gepackt? Da überhaupt nichts. Und du siehst nur und denkst, jetzt hast du Chucky die Mörderpuppe im Haus und springst wie geölter Blitz über deine Couch.
Oh, das,
ich kann mich schlapplachen über sowas.
Fällt mir gerade ein, mein Vater war ja Krankenpfleger, ne? Der lebt schon lange nicht mehr, aber der war Krankenpfleger, nachher so Oberpfleger und so. Und die haben sich in der Pathologie mit so jungen Kollegen oder Krankenpfleger immer denselben Scherz gemacht, wirklich. Und natürlich hat sich dann jemand, als dann klar war, also der geht ja zum ersten Mal und guckt zum ersten Mal sich eine Leiche an, natürlich hat sich dann jemand auf so eine Trage dann gelegt und weißes Lagen über und sich dann plötzlich so nach oben bewegt. Und es gab schon Pranks schon in die, weiß ich nicht, 60er Jahren.
Streiche.
Ja.
Das ist nichts weiter als Streiche.
Aber die bekamen auch ihre erste Panikattacke in ihrem jungen Leben, ne?
Ja, klar. Und das ist eben das Panikattacken bedeutet eben auch genau das. Dein Körper, dein Kopf reagiert auf irgendeine Situation, ohne dass du die Chance hast, in dem Moment dein Gehirn, deine Vernunft einzuschalten. Mhm. Es ist einfach die Reaktion, du denkst draußen, bevor du das überhaupt registrierst. Und bevor du dir sagen kannst, naja, ist ja auch klar, ich habe nicht geschlafen, ich habe nicht richtig gegessen, getrunken habe ich auch nichts. Es ist viel zu laut, ich habe viel zu viel gearbeitet in der letzten Woche. Oder ich rege mich die ganze Zeit schon auf, ich bin nervlich angespannt. Kein Wunder ist, dass noch obendrauf passiert.
So kann man sich das erklären.
Und wenn man sich das mal so überlegt, in welchen Situationen man das kriegt, dann merkt man auch, die äußeren Bedingungen waren nicht so toll.
Nein, also sie waren gefährlich. Ja,
die waren irgendwie,
Da kommen wir. Aber jetzt die gute Botschaft. Die gute Botschaft bei dem ganzen Elend ist, Panikattacken sind körperlich ungefährlich. Es ist noch nie ein Mensch an einer Panikattacke gestorben. Auch wenn du das Gefühl hast, dein Herz und du kriegst den nächsten oder den ersten Herzinfarkt, wie auch immer. Nein, es ist wirklich, glaubt uns, noch nie einer an einer Panikattacke gestorben. So, das heißt, Symptome, so dieses Herzrasen, Atmen und Schwindeln, sind wirklich Ausdruck von einem Fehlalarm deines autonomen Nervensystems. So, Und niemand dreht durch und niemand wird verrückt und niemand, wie gesagt, niemand stirbt, auch wenn sich das Gefühl so bedrohlich, so richtig eklig anfühlt. Ne? Also das ist schon mal, das bitte erstmal merken, was immer auch passiert, ihr werdet nicht durchdrehen.
Also eigentlich müsste man in die Situation kommen, dass man irgendwie so, dass sein Körper zwar sagt so, hey, alles brennt und furchtbar, aber das Gehirn so, wir liegen nur auf dem Sofa. Wenn du das hinkriegen würdest.
Ja, das Problem ist, das Gehirn aktiviert ja diese ganze Alarmgeschichte.
Ja, und das geht eben nicht so wirklich. Nee, aber eigentlich müsste irgendein Funke noch, ne? Es ist nicht.
Und da kommen wir gleich mal zu einer Lösung. Also eine ganz simple und probate Gegenaktion ist tatsächlich, was Annika auch macht und ich auch, den Atem zu regulieren. Weil wenn du Panikattacken hast, dann atmest du in der Regel ziemlich flach. Und dann kommt so etwas, das nennen wir Hyperventilation, das heißt, du atmest ganz, ganz schnell und ganz, ganz flach. Und dann wird dir auch ganz duselig im Kopf und das ist so richtig doof. Das heißt, wenn du es dann schaffst, vielleicht auch mit Hilfe, also falls ihr jemanden seht, der hat eine Panikattacke, der könnte wirklich sagen, also erstmal guck mich an, ich spreche mit dir, es ist alles in Ordnung, guck mich an, weil du guckst ja immer nur in deinen Körper rein. Du spürst ja, das heißt, dass die Wahrnehmung von innen nach außen geht, du sprichst dann beruhigt und dann lass uns mal ganz schön und vernünftig atmen, probier mal. Und wichtig ist das tiefe Einatmen, da gibt es so eine Regel, dieses bis 13, da kannst du sagen, wir atmen jetzt mal tief ein bis 1, 2, 3, jetzt lass mal ein bisschen, stopp mal die Atmung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt atmest du durch den Mund so richtig kräftig aus. Und das machst du, wenn es irgend geht, das machst du ein paar Mal und dann wird sich in der Regel schon wieder das so besänftigen, dass die Atmung ein bisschen tiefer wird. Und jetzt kommt's, das Gehirn wird dann sagen, okay, die Atmung ist ja relativ tief, auch nicht mehr so schnell. Dann kannst du gar nicht so gefährlich draußen sein, weil dann muss ich ja gar nicht so Alarm schlagen, weil das haut ja nicht hin. Also entweder es ist Alarm und dann atmest du schnell, dann machst du, oder es ist Friede, Freude, Eierkuchen, dann kannst du auch ruhig atmen. Und so kannst du dein Gehirn sozusagen wieder in die normalen Gleise dann so wieder.
Ja, im Grunde trickst du es so ein bisschen aus.
Ja, ne? Natürlich.
Also bei dieser Panikattacke im Badezimmer hat Christine mich auch ziemlich schnell wieder rausgeholt.
Wie hat sie das gemacht?
Weil die dann sagte, ich bin hier, alles gut.
Ja, genau.
Es ist nichts, es ist nur rutschig, ich liege ein Handtuch hin, da passiert gar nichts.
Ja.
Und ich konnte dann so ein bisschen mich zusammenreißen und das Hirn wieder in Gang kriegen und sagen, ja, ist doch nichts.
Nee.
Der Säbelzahntiger ist bei uns aus Plüsch und alles gut. Ne?
Wenn du alleine bist und du bekommst eine Panikattacke, hilft auch wirklich zu sagen, ich gucke jetzt mal mir die Umgebung an. Und was sehe ich denn da? Aha, ich sehe einen blauen Elefanten, ich sehe ein rosa Kaninchen, ich sehe die Blumenvase da und so. Und ich versuche mich jetzt darauf zu konzentrieren. Mhm. Und versuch mal vielleicht so zu fünf Sachen zu finden hier in der Umgebung, die weiß sind und vier Sachen, die irgendwie, keine Ahnung, was besonders gut riechen, so in der Richtung. Auch da wieder eine Ablenken. Wisst ihr doch, wenn ihr kleine Kinder habt, oder ihr seht es dann auch, ne, wenn ein Kind dann irgendwie Aua hat, ist irgendwie hingefallen und fängt an zu plärren, ein probates Mittel ist, auf den Arm nehmen. Wenn es ein kleines Kind ist, rausgucken, guck mal da unten, die Polizei, und guck mal, da ist ein Flugzeug, das ist ein Vogel, so ablenken.
Ich habe gesehen im Internet einen sehr, sehr süßen Clip, wo der Vater seinen Sohn so abgelenkt hat, dass der nicht mitgekriegt hat, dass er eine Impfung gekriegt hat.
Ja, das ist schön.
Klappt wunderbar. So. Und du kennst die schreienden Kinder.
Ja, ja.
Wo der nochmal, guck mal, und jetzt gibt's einen kleinen Peak. Ja. Habe ich immer gesagt im Krankenhaus, das ist eigentlich bescheuert. Warum? Da hingen doch schon diese therapeutischen Bilder an der Wand. Da kann man doch mit demjenigen, der dann da voller Angst schlottert, sagen, für diese Berufe haben wir diese wundervollen Bilder aufgehängt. Gucken wir uns das doch mal an.
Ja.
Guck mal, da ist eine wunderschöne Wiese drauf und blau und währenddessen machst du das.
Genau.
Schon reduziert sich das. Nein. Der kommt und sagt, das ist jetzt aber nur ein kleiner Peak.
Kann ein bisschen unangenehm sein.
Kann ein bisschen unangenehm. Und das wird jetzt heiß. Und ich sag mal, mach mich noch fertig hier. Gewürzt noch mit dem Sand, sie sind so eine große Frau.
Ja.
Auf Deutsch, du bist so dick. Wie kann man sich bitte schön so anstellen? Ja, auch diese Sparte tut weh. Mann. Also,
dieser, ne, du bist eine große Frau. Wie war das? Ein ganz anderes Thema fällt mir gerade ein. Hat, glaube ich, der Dalai Lama gesagt, wenn jemand glaubt, er sei zu klein, um etwas zu bewirken, dann müsste man eine Nacht mit einem Moskito allein in einem Zimmer sein.
Richtig.
So.
Das sieht aus der Farbe des Moskitos ganz anders aus. Aber es ist zum Beispiel so, jeder sagt dir das, ich leide unter Spinnenphobie. Mhm. Natürlich, ich bin leicht größer als eine Spinne.
Aber nur unwesentlich.
Unwesentlich. Es
hilft dir aber nichts.
Auch wenn ich mein Körpergewicht auf dieser Spinne verteilen würde, würde von der nichts übrig bleiben.
Ja.
Auch das kommt nicht ganz in meinem Irren an.
Sind wir im Bereich der Phobie? Ist auch,
ja,
also
aber
noch mal
eine Phobie ist nicht weit entfernt und geht oft einher mit Panikattacken.
Genau. Ja,
ja, so, weil da hast du ähnliche Sachen. Du hast diese Symptome, die du ja auch bei der Panikattacke hast. Und du hast also Schweißausbruch, Atemnot, Herzrasen, Kontrollverlust, du hast diesen Fluchtimpuls.
Ja.
Und du hast dieses Gefühl, ich sterbe gleich.
Ja.
Ich werde völlig wahnsinnig. Ja. Also das heißt, und so eine Attacke wird ja immer durch so einen Trigger ausgelöst. Und das ist bei einer Panikattacke oft so. Durch irgendwas, also Licht zum Beispiel oder Fahrstuhl, Menschenmenge, eine Prüfung, ein Supermarkt. Und das ist bei einer Panik auch so.
Es kann
bei Panik bei Phobie. Darum ist das manchmal, geht das so ein bisschen Hand in Hand. Du hast eine Phobie und du kriegst eine Panikattacke, weil dieses Ding plötzlich auftaucht.
Also.
Hätte ich plötzlich diese ganz großen Spinnen, Giganten, Spinne aus Laos in meiner Ecke oder so eine schöne behaarte, weißt du, die richtig Geräusche macht, wenn sie durch dein Zimmer geht.
Die schlurft so.
Die schlurft so in Badelatschen, richtig schön aus Südamerika, so eine große, die hat Fell.
Sag mal, wir waren bei Panikattacken.
Ja, ich rede von Panikattacken. Dann habe ich eine Panikattacke.
Ja, das glaube ich.
Die spitzen Schreie würden bis Dortmund zu hören sein.
Also nochmal, jetzt sind wir dabei. Jetzt geht ja das volle Programm her. Also es gibt ja dieses ICD-10, die International Classification of Disease.
Ich dachte, das wäre der neue Stelz zu der Bundesbahn gewesen.
Nee, leider nicht. Der ICD. Macht nichts. Nee.
Und mal die Klappe.
Da sind alle Krankheiten drin, die es so gibt auf der großen weiten Welt. Und natürlich gibt es auch die klinische Symptomatik von Angststörungen. So. Und jetzt mal nur mal so runtergerasselt. Ne? Wir haben so eine generalisierte Angststörung, da hast du vor allem möglichen Angst. Also wirklich, da kommst du so gar nicht mehr zur Ruhe. Das ist also richtig, bist ständig besorgt, hast ständig Angst. Dann gibt es eben diese Panikstörung, die wir eben beschrieben haben. Dann gibt es aber auch eine Panikstörung mit Agoraphobie. Das heißt, Agoraphobie ist so, du hast Angst, das Haus zu verlassen. Du hast Angst vor Supermärkten, wo du beim Thema warst. Angst vor öffentlichen Plätzen. Dann gibt es die soziale Phobie, Angst vor Menschenmengen. Dann gibt es die spezifische Phobie. Das ist das, was du mit deinen Spinnen hast. Und da gibt es noch so zwei, drei andere Sachen. Aber so in diesem Rahmen bewegen wir uns. Und jetzt wird es wieder konkret. Also wenn du merkst, und das ist wichtig, dich stört das mit dieser Panikattacke. Und das ist, was ich am Anfang sagte, die Angst vor der Angst. Diese Angst, es könnte wiederkommen. Und dich beeinträchtigt das. Und du gehst in Richtung Agoraphobie oder so, das nicht, geh mal lieber nicht raus, weil wenn ich draußen eine Panikattacke bekomme, dann hilft mir keiner und ich sterbe elendlich. Wenn es in diese Richtung so anders weitergeht, Leute, bitte Hilfe holen. Also 80% aller Menschen, die Panikattacken hatten und haben, denen wurde dann mithilfe einer Psychotherapie geholfen. Da gibt es die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie, das heißt, deine Gedanken, all das, was zu einer Panikattacke aufführt, wird therapeutisch aufgearbeitet, verändert und es wird dir wirklich wesentlich besser gehen.
Ist das jetzt, kann man sich damit, oder hat das mit vielen Ängsten zu tun? Also ich denke, ich bin ja so jemand, der so sehr sehr gerne Filme guckt. Und es gibt diesen alten, uralten Klassiker Vertigo.
Hitchcock.
Hitchcock. Vertigo heißt ja übersetzt Schwindel.
Ja.
Und es geht darum, dass der Hauptdarsteller, gespielt von Jimmy Stewart, dass der hat ja Höhenangst.
Ja.
Akrophobie. Ja. Und diese Akrophobie, das ist ja auch eine ganz schlimme Angst. Und die geht ja so weit, dass er, ist ja
pensionierter Polizist,
dass er ja sogar die Frau, die er liebt, nicht retten kann, weil er einfach nicht die Treppen hochkommt. Und diese spezifische Phobie, ne, würde man da auch beigehen können, wenn die jetzt auch in diesen Panikattacken, weil natürlich kriegt er jetzt, es wird ja getriggert, er lernt ja eine junge Frau dann kennen und so weiter und wieder merkt er, er kann ihr nicht helfen und so weiter und es ist ja richtig psychologisch richtig aufgeladen und du kennst es ja, wissen wir alle auch, diese Angst vor der Angst und das ist dann womöglich gekoppelt an irgendetwas. Also eigentlich ist doch immer so eine Art Hilflosigkeit auch dabei.
Das ist das Schlimmste. Ne? Also ich habe eine Patientin, die ist so hilflos, weil sie aufgrund einer Behinderung Angst hat, sie würde stürzen und sie könnte nicht wieder aufstehen.
Richtig.
Und diese Befürchtung hat sich so ausgebreitet, dass sie tatsächlich, wenn es ganz schlimm wird, auch gar nicht mehr alleine zu Hause sein mag, weil wenn sie stürzen würde, dann was würde denn da passieren?
So. Und ich kenne das ja, bei mir geht es ja ähnlich. Der aufrechte Gang ist ja doch ein Problemfall für mich. Das ist genau dieses Hilflosigkeitsgefühl. Ich hatte ja keine Panikattacken, wo ich durch die Gegend gestampft bin.
Nein. Also da siehst du, da geht es um Kontrollverlust und all das. Aber da siehst du auch, wenn wir drüber reden, man muss gucken, wie realistisch ist das alles, Denkmuster ändern. Dann gibt es natürlich, und das hört keiner, der Phobien hat gern, oder Panikattacken hat auch nicht, es gibt diese Exposition in vivo. Das heißt, dass du dich auch angstauslösenden Situationen mit Vorbereitung, mit Hilfe, mit Begleitung, schrittweise stellst. Und dann wird dein Gehirn merken, übrigens, Panikattacken dauern in der Regel nicht länger als 10 Minuten. Das sind die längsten 10 Minuten deines Lebens. Aber sie gehen dann wieder weg. Sie flauen ab. Weil irgendwann sind auch die Stresshormone mehr, können sie dann nicht ausschütten und irgendwann flaut es dann ab. Mhm. So. Also du lernst dann und dein Gehirn damit natürlich vor allen Dingen, okay, es ist nicht so angstauslösend, es ist nicht so gefährlich. Ich halte es durch, ich sterbe nicht. Es geht vorbei. Wenn ich das aushalte, ich merke das, dann geht's. Und dann kommt das, was mir ganz wichtig ist, was du am Anfang schon gesagt hast, auf sich achten. Wenn ich zu gestresst bin, wenn ich zu viel um die Ohren habe, wenn ich aus welchen Gründen Belastungen habe, dann schießt die Angst einfach leichter ein. Das heißt, auch da mal an die Ursachen gehen. Ne? Versuchen, was kann ich jetzt versuchen zu mildern? Was kann ich abstellen? Wo kann ich aktiv werden?
Ja, das ist eben wichtig, auch darauf zu achten, dass ich genug schlafe.
Ja.
Und wenn ich einen dauerhaften Schlafentzug habe, muss ich irgendwann etwas ändern in irgendeiner Form.
Ja.
Irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden.
Ja.
Und wenn ich merke, ich bin immer zu gestresst und es macht mir überhaupt keinen Spaß, dann muss ich sehen, wie kann ich das ändern oder bis wann muss ich das noch machen.
Mhm.
Du hast ja nicht die große Wahl, wenn du jetzt einen Job machst, den du total schamklasse findest, aber du bist alleinerziehend und hast ein Kind, dann kannst du nicht sagen so, oh, dann studiere ich doch jetzt mal ganz entspannt oder nein, du musst dir das ja richtig überlegen, wie kriegst du das mit dem Geld hin und so.
Ja.
Dann ist es wichtig, sich zu sagen, okay, ein Jahr noch, dann kommt sowieso in die Schule oder aufs Gymnasium oder ist fertig mit der Schule. Und dann auch sprechen mit dem Kind und wie ist das und jobben, das Kind muss anfangen zu jobben, Markenklamotten sind halt nicht drin, Mutter geht auf den Zahnfleisch hier. Das finde ich wichtig.
Und dann
an sich denken.
Genau, oder Papa ich oder sagen, so. Genau, dieses, was wir so Selbstfürsorge nennen.
Und das ist nicht Egoismus, sondern Selbstfürsorge. Nee. Ganz wichtig, den Unterschied.
Genau.
Auch mitzubekommen.
Und dazu gehört sowas, es können Kleinigkeiten sein, wirklich zu sagen, so, und ich nehme jetzt meine Pause, ich lege mich aufs Sofa und lese jetzt mal eine halbe Stunde.
Ja.
Was natürlich psychologisch ganz toll ist, wenn jeder von uns eine Möglichkeit hat, was auch immer, eine Entspannungsübung zu haben. Eine Meditation, Achtsamkeitsübung. Du hast es vorhin gesagt, Supermarkt, ne? Als Reizüberflutung per se. Mit Musik, mit all diesen Sachen, mit vielen Leuten, mit all das. Das ist Schwesterarbeit für unser Gehirn. Und da dann zu sagen, so, ich fahre jetzt generell mein Stresslevel ein bisschen runter. Stress wird immer wieder kommen, ist auch okay. Aber
naja, aber vielleicht habe ich einen Lieferservice, vielleicht muss ich auch mal überlegen, dass ich das vielleicht anders regel, indem ich dann zum Beispiel mit einer Freundin oder mit einem Partner zusammen immer zu einem bestimmten Zeitpunkt gehe. Du hast doch auch für dich rausgefunden, dass es bestimmte Zeiten gibt, wo du lieber einkaufst. Du gehst zum Beispiel am Sonntag früh morgens gerne. Ja. Gestern Morgen bist du wieder im Abwasch, um 8, glaube ich, schon oder so unterwegs.
Alles leer, alles, also die Läden sind leer, die Regale sind voll.
Ja.
Alles schön. Na so.
Und also, dann bringst du ein paar Brötchen mit, du freust dich schon auf das Frühstück, gehst an die Fürstik und überlegst mal, was wir vielleicht irgendwie Leckeres mal essen wollen. Damit bist du gleichzeitig auch ein bisschen entspannter, denkst auch eher drüber nach, was hinterher passiert. Der Stresslevel geht ein bisschen runter.
Ja. Und darum geht's eigentlich generell, ne? Also Wechsel zwischen.
Und ganz anderes als jetzt am Freitagabend nach der Woche Arbeit, nach dem ganzen Arbeitstag, gestresst mit hungrigem Bauch da rein und ach Gott, ich muss noch irgendwas besorgen. Was hat sie gesagt? Was brauchen wir dringend? Schon ist der Stresspegel hoch. Warum?
Also es wäre genauso. Also das sind
dass
so,
das
so
nicht
praktische.
Ausbleibt. Dass das mal vorkommt, ist klar.
Und mal ist auch okay.
Mal ist okay, dann haben wir auch nicht immer gleich, haben wir auch nicht gleich eine Stressreaktion oder eine Panikattacke. Aber es darf nicht zur Regel werden.
Weißt du, das Schlimme ist, du lernst, also du gewöhnst dich auch an so ein Stresslevel. Du denkst dann, wenn du dann liegst du auf der Nase und dann kommst du wieder in die Klinik und dann kommst du nochmal zur Kur. Und dann fahren sie dich runter, vielleicht auch mit Medikamenten, weil dein Blutdruck zu hoch ist und so. Und dann hast du das Gefühl, oh Gott, ich bin ja hier wie ein Zombie, oder? Oder das ist ja alles so viel zu langsam und viel zu so. Nein, du hast bloß Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg auf viel zu hohem Stresslevel gelebt. Und dein Körper und deine Psyche gewöhnt sich dran. Und das, was normal wäre, normal in Tütelchen, das ist für dich dann schon zu langweilig, ne? zu unterfordernd.
Im Normalfall ist das ja so in einer Familie, dass die meisten, wenn sie Kinder und so haben, sind sie ja auch noch ein bisschen jünger. Und natürlich hast du mit 20, 30, hast du ein anderes, kannst du anders mit Stress noch umgehen, bist ein bisschen elastischer.
Ja.
Aber je größer die Kinder werden, und umso mehr kommst du auch mit der Situation klar. Eigentlich ist das ganz natürlich geregelt. Aber wir haben heute so viele Stressfaktoren außerhalb der Familien, auch im Job, mit den Nachbarn oder mit der Familie oder
du
wo
musst
auch
dir nur
immer.
Einmal abends die Tagesschau angucken.
Ja,
und dann
wissen wir, welche Stressfaktoren wir alle haben.
Aber so.
Und wir haben uns ja letzte Woche auch über dieses Free-Floating Anxiety unterhalten. Die frei fluktuierende Angst. Dieses diffuse Angstgefühl, das überall im Moment ist, das ist ja auch ein Stressfaktor. Und natürlich kommt dann eine Panikattacke, je mehr du davon hörst. Und nicht umsonst ist im Moment so dieser Rückzug so ein bisschen ins Private. Noch nie waren so viele Bücher wie dieses Jahr auf der Leipziger Buchmesse aus dem Bereich Romantik und Liebesromane.
Ja, und so, wie heißen die? Also Romantik?
Romantasy.
Romantasy, so.
Ja, das ist so eine Mischung aus Romantik und
Fantasy. Ja,
ne?
So, das sind so diese, und das meine ich, das ist gut, dass du es sagst. Weil es genau dieser Rückzugsort für unser Gehirn. Wir vertiefen uns in diese Traumwelt, wo alles mehr oder weniger gut ist, es gibt immer ein Happy End, hoffe ich jedenfalls. Und
gibt
schon,
doch ordentlich Probleme, aber die lösen sie auch.
Und wie schön ist das? Und du tauchst ein in diese Welt und dein Gehirn da mit und es entwickelt in deinem Kopf Bilder, die so schön sind und anregend sind. So. Und da habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Wenn ihr sagt, ich brauche das zweimal am Tag, morgens, abends, dann macht ihr das. Aber auch wichtig ist wirklich Selbstfürsorge im Sinne auch von Bewegen, frische Luft, wenn es irgend geht. Bisschen, wenn es jetzt wärmer werden sollte, Frühling kommt, das genießen. Vögelgezwitscher, auch das Studie, wirkt absolut antidepressiv und wirkt einfach stabilisierend. Ja.
Wenn ihr irgendwie wohnt, wo ein Baum vom Fenster zu sehen ist oder so, Fenster auf und ein bisschen gucken und ein bisschen horchen. Mhm. Allein das Piepmatz-Gezwitscher. Und das ist eben das Interessante, dass das Hirn nicht großartig unterscheiden kann. Ja. Nicht umsonst gibt es auch bei den Musikanbietern gibt es ja solche Entspannungsgeschichten.
Ja, absolut.
Ich liebe Regengeräusche.
Ja.
Da habe ich sofort Schlafattacken.
Ja, ich muss dann ständig auf Klo.
Ja. Aber Vögelgezwitscher ist wunderbar. Wir haben ja zu diesem Beruf extra bei uns ein paar Möwen und Enten eingestellt,
die
abends und morgens vor unserem Haus rumtronnen, vor unserem Gebäude. Aber
die eine Ente, die muss geölt werden.
Ja, die hat zu viel Kino geguckt.
Mm.
Die liebt Darth Vader und versucht, den immer nachzumachen. Das ist so eine Röchelente. Kennt ihr die so?
Genau, aber richtig laut.
Richtig laut. Die röchelt hier sich den, also.
Ja, fast unanständig.
Und die Möwis sind auch richtig gut dabei.
Ja.
Die fliegen immer vor unserem Fenster hier hin und her und machen das Möwenballett.
Mm.
Und dazu dann diese Geräusche.
Genau.
Wundervoll.
Genau. Und ich liebe das. Ja, deswegen lieben wir hier sogar.
Ich liebe das wirklich. Ich finde das total klasse.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich kann wirklich, wirklich bestätigen, dass das irgendwie, wenn man sich drauf einlässt und nicht so, scheiß auf Möwen, also es gibt wirklich Wichtigeres auf der Welt, sondern wenn man sich sagt, nein, im Moment ist diese Möwe das Wichtigste. Und das hört sich großartig an. Ist klasse, ist ein tolles Geräusch. Wie wunderbar, ich kann Möwen hören und nicht eine fünfspurige Autobahn.
Ja.
Ist auch ein Geschenk.
Ja.
Dann macht das auch richtig Sinn und du merkst plötzlich, wie toll sowas ist.
Ja.
Aber du musst natürlich dein Hirn dahin bringen, dass es das auch so erkennt. Und in der heutigen Zeit ist das für die meisten Menschen geradezu unmöglich. Die sind so mit der Realität beschäftigt. Dass sie eigentlich das Abtauchen nur im Internet richtig können. Nicht umsonst hängen sie alle wie die Wahnsinnigen davor.
Aber auch da wirklich gucken, was guckst du vorm Einschlafen? Musst du das wirklich noch kurz vorher haben? Was guckst du? Was liest du vorm Einschlafen? Was hörst du vorm Einschlafen? Also rechtzeitig auch die richtigen Sachen finden. Also was ich mir wünschen würde für euch jetzt, geht mal auf die Suche. Geht auf die Suche, was euch gut bekommt. Ja, wirklich, ganz einfach. Macht eine Lucky List, was bekommt euch gut, wo kommt ihr mit runter, wo seid ihr, wo merkt ihr, wo euer Stresslevel auch sich nach unten regulieren kann. Also macht das und da gibt es eigentlich, bis auf Drogen würde ich mal sagen, da muss man vorsichtig sein, aber sonst wirklich, das ist egal. Und wenn es eine blöde Möwe oder eine kleine Ente ist, ist wurscht. Guckt mal und dann probiert ihr das aus. Und dann nehmt ihr das wie das Zähneputzen, nehmt ihr das als Ritual in den Tag auf. Das musst du doch mal gesagt werden.
So. Ja, finde ich gut. Finde ich richtig gut.
Und vielleicht noch dazu, ihr seid, also falls ihr jetzt ein Panikattack und guckt, ihr seid erstens nicht allein. Haben wir gesagt, jeder fünfte Erwachsene Minimum, man kriegt sowas. Zweitens, es gibt Möglichkeiten, wenn es euch wirklich stört und ihr wollt daran. Besorgt ihr euch eine kognitive Verhaltenstherapie? Ja, es dauert und Wartezeiten, aber egal, auch die Warteliste muss dann irgendwann mal, dann seid ihr auch dran und dann macht ihr das. Und nochmal zum dritten Mal, ihr sterbt nicht an diesen Panikattacken. Das ist tierisch unangenehm, wissen wir, aber es bringt euch nicht um. Und man kann was gegen tun. So.
Was ich interessant fand, war, ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, weil ich ja, wie gesagt, dieser Filmmensch und so weiter. Und in den letzten Jahren sind Panikattacken tatsächlich öfter auch mal in irgendwelchen Filmen oder Serien oder sowas vorgekommen. Und weil es eben auch öfter vorkommt und weil es Gott sei Dank kein Tabuthema mehr ist.
Ja.
Früher war das ja irgendwie so ein Eingeständnis von Schwäche oder keine Ahnung.
Ja.
Aber auch heute ist das schon so, dass selbst der gestandene Manager zumindest seinem Therapeuten mal sagen kann, also ich hatte da die Panikattacke, ist ja immer, das hat ja immer so ein bisschen dieses, so ein Versagen oder ich weiß gar nicht was genau, das so mit sich bringt, ich empfinde das als völlig schwachsinnig, weil es einfach nur ein Zeichen davon ist, dass man überlastet ist. Mhm. Und das kann jedem passieren. Ja. Das kann jedem Schüler, das kann jeder Hausfrau, jedem Vater, jeder Mutter und jedem Mann und jeder Frau passieren. Ja. Überhaupt, das ist überhaupt kein Thema. Ja. Und es gibt auch in diesen Serien ganz unterschiedliche Leute. Und ich weiß, es gibt eine Schauspielerin, die heißt Zendaya, die hat einen Emmy bekommen, für ihre Darstellung in einem Film von HBO, der heißt Euphoria, also Euphorie. Mhm. Und da spielt sie eine Panikattacke nach einem Drogenrückfall. Mhm. Leute, auch Panikattacken haben auch teilweise was mit Drogen zu tun. Und denk mal an THC. Mhm. Herr Thiel, helfen Sie mir mal aus. Marihuana.
Ja.
Also wenn du, das kann auch Drogen induziert zu Panikattacken und Ängsten.
Das kann alles Mögliche auslösen.
Avicii, ja. Der DJ, wenn du dich dran erinnerst, der ja sehr schwer depressiv war und dann auch Panikattacken geschoben hat. Und die hat, also diese Zendaya hat in dieser Serie, in diesem Film, hat sie eine Panikattacke. Und das Besondere daran ist irgendwie, die Darstellung ist absolut roh und also fast dokumentarisch, also und man sieht, wie hilflos auch ihr Umfeld ist und wie sie sich selbst auch völlig verliert und so. Und viele Betroffene haben gesagt, genau das Gefühl ist es. Das
dann
wurde
richtig gut
getroffen. Also sie hat es wahnsinnig gut gespielt. Und auch die Reaktion des Umfelds. Mhm. Denn wenn du eine richtige Panikattacke hast, wenn du die alleine hast, gut, aber wenn du die mitten in einer Wursttheke hast, das größte Problem ist ja, dass du da umkippst. Und was machen die anderen Leute?
Ja.
Es ist ja nicht, denen ist ja nicht ganz klar, es ist eine Panikattacke. Mhm. Du kannst ja ebenso gut einen Kreislaufkollaps haben oder keine Ahnung was.
Die werden 112 anrufen, das ist doch vollkommen in Ordnung.
Und das finde ich auch gut so.
Ja, nein, absolut. Ja. Also fang jetzt dann an, nicht irgendwie so, gib doch das zum Abschluss, ja, dass du hyperventilierst, ist auch zu viel, was ist denn jetzt, Kohlendioxid oder zu wenig auch in deinem Körper drin. So. Und deswegen gibt es manchmal diese Tütenatmung. Mhm. Du kannst auch durch praktisch so, als wenn du eine Faust machst, da durchatmen, damit sich das wieder reguliert. Aber vorsichtig.
Also das sollte man vielleicht machen, wenn man Sanitäter ist.
So.
Aber du kannst doch nicht einem fremden Menschen eine Plastiktüte über den Kopf ziehen.
Das kann die letzte Plastiktüte dann sein. Ne? Wenn
und, oder irgendwelche Fäuste aufs Gesicht hat. Genau. Also nein, vorsichtig aufpassen, dass der nirgends gegenschlägt und 112 anrufen.
Genau so ist es.
Ne? Ja, genau so. Denn das ist doch das, was ihr auch wollt. Wenn ihr eine Panikattacke haben wolltet oder solltet oder sowas, oder es tatsächlich mal dazu kommt, wollt ihr ja nicht plötzlich Plastiktüten über der Birne haben, sondern ihr wollt, dass sich jemand drum kümmert und das möglichst ein Arzt.
Es sei denn, ja, so. Ne? Okay, ihr Süßen, das war jetzt rund um ein buntes Paket und um Panikattacken. Wie immer, ne? Wir freuen uns über eure Erfahrungen. Wir haben jetzt unsere psychologischen Hosen runtergelassen, haben von uns berichtet über euch.
Aber wie gesagt, also ich empfinde das als völlig normal, dass man mal und man kennt ja auch die Umstände.
Ja.
Blöde ist das, wenn Menschen wirklich dauerhaft darunter leiden. Ja. Also es tut mir so leid, das finde ich so.
Und das schränkt die Lebensqualität ein. Ja. Und da jetzt noch zum dritten Mal, ihr holt euch dann bitte Hilfe.
Ja. So. Ja. Ihr Lieben,
der Kuchen
ich kriege
eine
Panikattacke, weil der Kuchen alle ist.
Nee, jetzt sind wir schon Kinder.
Ja, es ist dein Geburtstagskuchen.
Ja, ich teile gern. Nein, mit dir teile ich gern.
Wir haben auch noch einen kleinen Käsezopf.
Ja, haben wir auch.
Jetzt brauche ich was Vernünftiges. Okay. So,
herzhaftes. Habt einen schönen Sonntag, ihr Süßen. Und jo, bis nächsten Sonntag, ne?
Ja, wenn es wieder heißt, Psychologen beim Frühstück.
Tschüss.
Ihr Lieben, tschüss.